Wer die Wahl hat, hat die Qual. So lautet ein altbekanntes Sprichwort, das allzu oft auch auf die Reiseplanung zutrifft. Denn dabei muss vieles entschieden werden. Geht es ans Meer oder an die Berge? Möchte ich Kulturreisen machen oder in Städte? Möchte ich im Sommer oder im Winter reisen? Und eine ganz große Frage, die entschieden werden muss, wo genau möchte ich überhaupt hin? Und damit hallo und herzlich willkommen zum Reisen, die prägen Podcast. Für uns geht es heute ins südliche Afrika. Wenn ich an Afrika denke, löst das bei mir sofort Fernweh aus. Mittlerweile war ich selbst schon mehrere Male dort und weiß aber noch ganz genau, dass ich von meiner ersten Reise einige Fragezeichen hatte. Wenn es euch ähnlich geht und ihr plant, auch ins südliche Afrika zu reisen, nehmen wir euch heute mit und vergleichen zwei Länder, die man super als Einsteigerreise machen kann. Das sind nämlich zum einen Südafrika und als anderes Land Namibia. Wir möchten euch eine kleine Orientierungshilfe bieten, wenn ihr noch unsicher seid, welches Reiseziel besser zu euch passt. Und dafür habe ich heute zwei Gäste wieder bei mir. Das ist zum einen Lilly, unsere Beraterin. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Und zum anderen ist das Tobias, unser Geschäftsführer. Freut mich, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich was über Südafrika erzählen darf.
Ja, wer Umfulana kennt, weiß, dass unsere Wurzeln dort liegen und weiß auch, dass Tobias schon viele Jahre lang Südafrika beraten hat und auch, glaube ich, einen Teil seines Herzens dort gelassen hat. Tobias, magst du uns kurz einen Einblick geben, was sich mit dem Land verbindet?
Ja, Südafrika war für mich das Land, was ich als erstes bereist habe außerhalb von Europa. Damals hat mich der Martin Bach eingeladen, ist der zweite Inhaber von Umfulana, auch Mitbegründer. Der hat dort gelebt in Südafrika und hat gesagt, ich soll doch einfach mal kommen, ihn besuchen. Wir haben dann noch ein paar Freunde mitgenommen und haben dann eine dreiwöchige Reise von Nord nach Süd durch das ganze Land gemacht. Und das war für mich damals so exotisch und so besonders, dass mich das nie wieder losgelassen hat. Und dass mein Ziel war eigentlich, sämtliche weiße Flecken von Südafrika irgendwie mal zu bereisen.
Lili, du warst auch schon viel in der Welt unterwegs, bereits bei uns verschiedene Länder, von Sri Lanka über Namibia über Marokko. Ich glaube, du hast aber trotzdem auch ein Stückchen von deinem Herzen in Namibia gelassen, stimmt das?
Auf jeden Fall. Ich war vorher viel in Asien und Australien unterwegs und dann habe ich bei Umfulana meine erste Dienstreise gemacht, die nach Namibia ging, mit meiner Kollegin Kerstin zusammen. Und ich hatte gar keine Erwartungen, weil ich irgendwie gar keine Berührungspunkte vorher hatte. Aber als ich dann da war und wir die Reise zusammen gemacht haben, habe ich echt gemerkt, da könnte ich sehr regelmäßig hinfahren und war seitdem auch mehrere Male da und freue mich jedes Mal, wenn ich wieder hin kann. Mhm.
Ja, also ihr merkt, wir haben da zwei Experten heute dabei, die für ihr Land brennen. Wir sind gespannt, was da heute noch so folgt. Fangen wir vielleicht einfach mal damit an, dass wir die Versprechen überprüfen, die wir selbst auf unserer Website schreiben. Bei Namibia lautet das, stille Raum und Weite sind die wahren Luxusgüter im 21. Jahrhundert und Namibia hat von allem im Überfluss. Lilly, was sagst du dazu?
Auf jeden Fall kann man das so unterschreiben. Also Namibia hat über 800.000 Quadratmeter Fläche, aber nur knapp 3 Millionen Einwohner. Da kann man sich vorstellen, wie wenig das besiedelt ist und wie oft man irgendwo ist, wo niemand lebt und wo man keine Menschenseele trifft. Es ist super abwechslungsreich. Die Landschaften im Süden sind eher durch die Wüsten geprägt und im Norden kann man aber auch Tierbeobachtung machen. Und die Kombination ist einfach das, was es ausmacht.
Mhm. Bei Südafrika klingt das anders. Da sind auch weite Teile des Landes, ja, ich würde mal sagen, weniger einsam als Namibia, das auf jeden Fall. Wir schreiben auf der Webseite dazu, die sogenannte Rainbow Nation ist ein Schmelztiegel zahlloser Kulturen und Naturlandschaften. Das klingt ja schon mal etwas belebter. Tobias, was sagst du dazu?
Naja, Südafrika ist dreimal so groß wie Deutschland, hat weniger Einwohner. Im Moment sind wir aber irgendwie bei 64 Millionen, die es in Südafrika an Einwohnern gibt. Aber es gibt 8 verschiedene Amtssprachen und die meisten der Einwohner, die sind eigentlich an der Küste entlang. Also im Inland, in der großen Karoo, die Halbwüste, ist halt auch Einsamkeit. Weiter im Norden ist halt auch Wüste. Also es ist halt wirklich sehr, sehr spannend, weil man wirklich von jedem etwas haben kann. Ob man jetzt Großstadt sucht oder Meer oder Tiere oder Wüste, es hat einfach alles.
Mhm. Tobias, du hast es gerade schon aufgegriffen, dass eben die Landschaften wirklich sehr, sehr abwechslungsreich sind. Kannst du uns auch noch was zu den Städten erzählen? Also das macht ja Südafrika, glaube ich, auch aus, dass eben diese Verbindung aus Landschaft und eben auch beispielsweise Kapstadt super interessant für viele Reisende ist.
Also grundsätzlich empfehlen wir eigentlich, wegen der Landschaft nach Südafrika zu fahren und nicht wegen der Städte. Weil Großstadt, da gibt es sicherlich interessantere und spannendere Sachen. Mein persönlicher Favorit ist natürlich Kapstadt, aber Kapstadt ist halt auch nicht in dem Sinne Großstadt, sondern Kapstadt liegt halt mitten in der Natur. Wenn man überlegt, dass man oben auf dem Tafelberg auf über 1000 Meter Höhe steht, was Nationalpark ist und wo dann die Stadt um einen herum pulsiert und einfach ganz, ja, man hört so ein Brummen unten, 1000 Meter unter einem, wenn man da oben steht, ist da oben aber in der reinen Natur und kann da wandern und laufen. Und dann kann man zu den Ozeanen, zu verschiedenen Stränden. Das Kap ist ein Nationalpark, wo Tiere rumlaufen. Also das Kap ist jetzt auch nicht so Stadt, wie man sich das eigentlich vorstellt in dem Sinne. Deshalb würde ich auch hier sagen, steht die Natur irgendwo im Vordergrund. Spannend sind natürlich Städte wie Johannesburg und Durban. Da empfehlen wir aber dann eher mit geführt irgendwie was zu machen, dass man auch nicht einfach irgendwo in ein falsches Viertel reintapert, sondern dass man auch wirklich die spannenden und guten, sicheren Ecken dann auch findet. Und da gibt es dann auch sicherlich schöne Begegnungen. Ich persönlich mag am liebsten Kapstadt, war in Durban auch schon einige Male unterwegs, was auch sehr spannend ist, weil da eine sehr große indische Kultur ist. Wir haben da zum Beispiel mal einen indischen Tempel besucht, was auch sehr spannend war, den man da überhaupt gar nicht erwartet hat. Das war schon spannend. Johannesburg habe ich persönlich, ehrlich gesagt, immer gemieden. Habe damit, glaube ich, auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir landen da meistens morgens und fahren dann direkt raus. Meine Kollegin brennt allerdings dafür und sagt, Johannesburg hat mittlerweile auch richtig viel zu bieten. Da gibt es tolle Cafés und Viertel, wo man auch hingehen kann. Und wir bieten auch Führungen an, die halt einen genau in diese Ecken bringen. Und das sollte man dann auch machen, wenn einen Großstädte interessieren.
Neben diesen Städten, sage ich mal, ist natürlich auch noch, also gibt es viele landschaftliche Regionen, die einem, glaube ich, schon auf jeden Fall ein Begriff sind. Gardenwood, klar, der Krüger Nationalpark, die Winelands. Das sind ja alles schon mal sehr unterschiedliche, sehr wunderschöne Regionen, die man sich auf jeden Fall gut anschauen kann. Was ist denn da so dein Favorit? Hast du das? Oder ist das schwer zu sagen?
Das ist relativ schwer zu sagen. Es gibt so ein paar Gegenden, die mich dann schon auch sehr reizen. Einmal, das ist der De Hoorp Naturreservat. Das liegt zwischen Kapstadt und der Garden Route, ist ein Reservat an der Küste entlang. War Marinesperrgebiet, deshalb darf da nicht oder durfte nicht gebaut werden. Es dürfen auch keine Schiffe dort fahren. Das heißt, wenn man da Wale gucken möchte, dann steht man da auf den Dünen und sieht die Wale, aber man sieht kein Boot. Das ist auch sehr abgelegen. Man fährt da ein paar Stunden mit dem Auto über Schotterpisten, bis man erstmal da ist. Aber die Anreise lohnt sich definitiv und da kann man auf jeden Fall ein paar Tage verbringen. Es gibt auch Wandermöglichkeiten. Man kann mit dem Fahrrad da fahren. Das ist wirklich sehr spannend und vielfältig. Und das andere, was ich halt sehr gut finde, ist halt natürlich der Busch. Das ist halt, Busch heißt halt wirklich, man geht irgendwo in die Wildnis, in eine schöne Unterkunft, wo man Tiere gucken kann, wo man morgens früh schon vor Sonnenaufgang aufsteht und schon auf Safari geht und die letzte Tour dann auch bis abends spät in die Dunkelheit geht. Das sind eigentlich so die ganz besonderen Momente und die, finde ich persönlich, kriegt man am besten im Norden Südafrikas mit. Also alles, was nördlich von Durban ist, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten dafür. Und da würde es mir sehr schwer fallen, jetzt einen Favorit rauszusuchen. Da könnte ich eine ganze Liste aufzählen.
Okay, danke dir. Lilly, jetzt haben wir viel über Südafrika gesprochen. Wie sieht das im Vergleich in Namibia aus? Wenn ich daran denke, ist das für mich ein deutlicher Unterschied in der Farbe. Wenn ich an Südafrika denke, ist das blau und grün so auf den allerersten Moment. Namibia ist auf jeden Fall orange in meiner Vorstellung. Kannst du uns da was zu erzählen, wie das mit Landschaften und Städten aussieht?
Also klassisch fängt man ja in Windhoek an. Windhoek würde ich so ein bisschen vernachlässigen. Es ist zwar eine ganz nette Stadt, aber wir empfehlen eigentlich keinen Aufenthalt da, weil es nicht so viel zu bieten hat. Und dann kann man direkt in den Süden starten, Richtung Marienthal, Richtung Kalahari-Wüste. Man ist am Rande von der Kalahari-Wüste, hat aber da schon einen schönen Eindruck von der Landschaft, hat ein paar erste Tiere, ein paar Antilopen, Giraffen, Zebras. Genau, und dann kann man weiterreisen in die Dünen, in die richtige Namib-Wüste, wo man dann den Ausflug zum Sossusvlei, zum Nationalpark machen kann. Genau, und dann an der Küste entlang ein Stück zu fahren, ist auch sehr schön. Die Küste ist sehr rau, aber eben den Stopp am Meer empfinden viele als sehr lohnenswert. Und im Norden hat man dann eher den Fokus auf den Tieren. Gerade der Etosha-Nationalpark ist natürlich super bekannt für Safari. Man kann selber fahren, man kann aber auch geführte Safari machen. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter reisen möchte, kann man durch den Sambesi-Streifen reisen, der viele Parks zu bieten hat. Man kann auch noch ein Stück weiterfahren, wenn man noch ein paar mehr Tiere, mehr Möglichkeiten, mehr Wasseraktivitäten wahrnehmen will, Genau, also der Norden ist super, super schön landschaftlich, hat sehr schön Busch, aber eben primär Fokus auf die Tierbeobachtung da oben.
Zwei Fragen, die ich mir jetzt gerade sofort gestellt habe. Ihr habt beide über Küste gesprochen. Wie sieht das aus mit Bademöglichkeiten?
Also Namibia ist keine Badedestination. Die Küste ist einfach zu rau. Man kann am Strand spazieren gehen. Es ist auch landschaftlich wirklich super schön, weil diese Dünen direkt auf den Ozean treffen. Aber ja, zum Baden ist es nicht geeignet.
Und Namibia ist das Wasser natürlich sehr kalt. Da kommt der kalte Strom von der Antarktis hoch und der Atlantik ist da wirklich sehr, sehr kalt. Da geht man nicht freiwillig rein.
Ähnlich
Südafrika, ja, Kapstadt auch. Kapstadt hat natürlich beide Ozeane. Das heißt, auf der Westseite hat man auch das kalte Wasser. Geht man auf die andere Seite, ist es schon direkt ein paar Grad wärmer. Das ist dann der Indische Ozean. Und je weiter man dann halt wirklich in den Norden hochgeht, Richtung Durban, da kann man dann auch ins Wasser rein. Allerdings ist auch hier die Brandung sehr, sehr stark. Es gibt Hainetze dort oben, weil Südafrika ist das Land mit den meisten Haien. Das liegt einfach an den verschiedenen Strömungen und Wassertemperaturen, sodass sich da fast alle Haiarten tummeln. Und da gibt es einfach sehr, sehr viele. Und die stehen halt manchmal auch auf Surfer, wie man so manchmal in den Nachrichten von Australien oder so hört. Also wenn man halt wirklich ins Wasser rein möchte, dann empfiehlt es sich da in die Strände zu gehen, die Hainetze haben. Das gibt es nördlich von Durban an der Dolphin Coast. Die werden auch jeden Tag mit Booten und Flugzeugen begutachtet, dass da keine Haie durchschwimmen können. Und dann kann man rein, aber auch wirklich je nach Brandung. Also da hat mich schon manche Welle wirklich umgeworfen. Das ist wirklich nicht ohne. Also Südafrika ist nicht die optimale Badedestination. Da gibt es schönere Sachen.
Aber es ist schon eine schöne Badedestination. Man muss nur aufpassen.
Naja, also ich persönlich war jetzt noch nicht so richtig. Also ich finde die Strände halt toll. Man kann stundenlang an den Stränden laufen. Man kann natürlich auch ins Wasser rein. Richtig weit schwimmen ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Vielleicht habe ich die falschen Strände bis jetzt erwischt.
Es ist keine Mittelmeerdestination, ja. Es ist auf jeden Fall unterschiedlich. Allein von der Strömung her, wie du sagst, da muss man schon ein Gefühl für entwickeln, glaube ich, dass man nicht denkt, man hat da jetzt den Strand wie auf Palma beispielsweise. Die andere Frage, was auf jeden Fall auf jeder Bucketlist eines Afrika-Reisenden stehen wird, ist die Tierbeobachtung. Ich habe gerade eben schon mal beide dazu erzählt. Wo sind denn die Unterschiede eurer Meinung nach? Also gibt es da klare Unterschiede oder ist es einfach nur ein anderes Gefühl je nach Land?
Also ich war noch nicht in Südafrika, aber in Namibia hat man man hat Zäune, aber die Gebiete sind so groß, dass man das nicht so wahrnimmt. Man hat den Etosha eben als staatlichen Nationalpark, man hat aber auch die Möglichkeit, in private Reservate zu gehen, die dann eben zum Beispiel auch Offroad fahren können, wo man auch zu Fuß laufen kann, wo man auch nachts raus kann. Ich denke, ähnlich ist es in Südafrika. Man hat staatliche und private Reservate.
Genau, man fährt in den staatlichen Parks selber. Da kann man mit dem Auto durchfahren. Man bekommt da gutes Kartenmaterial am Parkeingang und fährt dann die Wege ab und guckt, dass man Tiere sieht. Ist da auch meistens auch erfolgreich. Und der Krügerpark ist natürlich so groß, dass man gar keine Zäune sieht und man kann sich da über Wochen aufhalten und von einem Camp zum anderen fahren. Der ist wirklich riesengroß und landschaftlich halt auch einfach sehr, sehr abwechslungsreich. Unterschied zu Namibia ist vielleicht, dass manche Parks natürlich auch Hippos haben. Es gibt auch Wasserlöcher und so, die in Namibia eher weniger der Fall sind. Die hat man dann wirklich erst ganz oben im Nordosten in Namibia. Da hat man in Südafrika manchmal mehr Glück, dass man in kleineren Parks auch Hippos und Krokodile zu Gesicht bekommt. Ansonsten hat man natürlich in Namibia vielleicht, da fehlt mir jetzt wieder die Erfahrung, aber vielleicht irgendwie mehr Elefanten oder dass man auch besser gucken kann und mehr Weite einfach dann auch hat.
Ja, der Etosha auf jeden Fall. Also das ist eine super weite Fläche, wo man super weit gucken kann. Das ist natürlich dann für die Safari echt hilfreich. In den anderen Gebieten würde ich sagen, es ist abwechslungsreich. Da gibt es sowohl weite Flächen als auch eher buschigere Umgebung.
Ja, und in Südafrika gibt es halt auch Parks, die dann bergig sind. Also es gibt zum Beispiel einen Park, den Shishluvi. Da kann man mit dem Auto dann einfach irgendwo auf einen Hügel fahren, sich dann einfach mal umgucken und sehen, wo stehen denn die Giraffen oder die Elefanten und nimmt dann halt den Weg in die entsprechende Richtung. Das macht es dann auch nochmal irgendwie spannend und dann hat man einfach nochmal einen besseren Überblick über die Sachen. Aber im Krügerpark, gerade der südliche Teil, ist halt auch eher flach und Grasland, wo man halt auch sehr gut ja auch Herdentiere sehen kann und auch sehr viel Weite hat.
Jetzt gucken ein bisschen, dass du...
Ich muss mehr hier über dieses Ding kleben.
Habt ihr persönliche Safari-Highlight-Momente im Kopf, die ihr erlebt habt? Könnt ihr da was erzählen? Fällt euch irgendwas sofort ein?
Viele. Mir fällt bei einer Dienstreise direkt eine Unterkunft ein, die in einem Park gelegen ist. Das heißt, man kann von der Unterkunft sowohl zu Fuß mit dem Boot als auch mit dem Jeep los. Wenn man morgens auf seiner Terrasse sitzt und wartet, dass die erste Aktivität startet, sind die Hippos schon unten im Fluss. Also der Fluss liegt direkt vor den Zelten. Die sind so erhöht gebaut, dass man nicht in Gefahr ist, aber halt perfekten Blick hat. Ja, und da hatten wir super viele Safari-Momente. Die Umgebung da ist auch sehr abwechslungsreich. Das ist jetzt eher im Nordosten von Namibia. Es gibt buschigere Umgebungen, es gibt aber auch weitere Flächen. Also da ja, waren wir zum Beispiel einmal, sind wir mit dem Auto quasi aus Versehen sehr nah an Elefanten reingekommen, weil wir sie nicht gesehen haben. Und ich bin da sehr, sehr schnell sehr aufgeregt. Alle anderen waren noch sehr entspannt, aber irgendwann war der Guide auch so ein bisschen unruhig. Und dann dachte ich mir, es ist alles gut gegangen. Aber ja, das sind auf jeden Fall Momente, die einem in Erinnerung bleiben. Mhm.
Du hattest Zelte erwähnt, das finde ich halt auch immer das, das Besondere. Man muss dazu sagen, wer noch nicht da war, Zelte bedeutet halt wirklich, das sind Safari-Zelte, die sehr hoch sind, sehr groß, mit festen Wänden, mit festem Boden, mit einem festen Badezimmer, mit festen Betten. Das ist also kein Camping, sondern das hat einfach den riesen Vorteil, dass man halt nachts die Geräusche vom Busch hört und man aber trotzdem sicher darin schlafen kann. Und das finde ich halt auch gerade in Südafrika manchmal sehr, sehr spannend. Gerade wenn da nachts die Hippos kreischen oder auch nachts mal irgendwie ein Löwe brüllt, dann kriegt man das einfach nochmal ganz anders mit. Mein besonderes Erlebnis war halt bei einer meiner ersten Reisen am Krügerpark. Da gibt es private Parks, wo man halt wirklich auch mit einer absoluten, fast Garantie schon die Big Five sehen kann. Da sind wir mal in eine Büffelherde reingefahren. Das waren ungefähr 300 Büffel, wo wir mit dem Jeep mittendrin standen. Und die Büffel als Teil der Big Five, als eine der aggressivsten Tiere eigentlich auch gelten, das war schon wirklich furchteinflößend irgendwo und besonders da in dieser riesigen Herde zu stehen.
Ich erinnere mich dran, als ich Kollegen in Südafrika besucht habe, mit denen auf Safari gegangen bin, saßen wir in so einem Hideout, ist das das Wort dafür? Ja, ne? Hideout? Ja. An einem Wasserloch und haben verschiedenste Tiere beobachtet und irgendwann kam ein Nashorn mit einem Baby-Nashorn dabei und dann war diese Interaktion dazu so spannend zu sehen, weil dann noch mehr Nashörner kamen und die kamen sich so nah und das Kleine war total flippig unterwegs und hat irgendwie mal überall Hallo gesagt und wir dachten, oh Gott, das ist so spannend zu sehen und zuzuschauen, das war echt bemerkenswert irgendwie. Und am Ende hat Merwin, der Kollege, gefragt, was wir denken, wie lange wir da saßen. Ich habe so geschätzt, ja, vermutlich 15, 20 Minuten und er lachte nur und sagte, nee, weitaus mehr als eine Stunde. Aber so vergeht da irgendwie die Zeit. Also ich glaube, das ist echt ein besonderes Erlebnis, dann Safari zu machen.
Aber es müssen nicht immer die großen Tiere sein. Also wir haben dann auch bei einer Reise, als wir selber gefahren sind, haben wir mal da waren ganz viele Warzenschweine unterwegs. Und dann haben wir einfach den Motor ausgemacht, die Fenster runtergekurbelt und sind einfach da stehen geblieben und haben diese ganzen Warzenschweine beobachtet. Und wir haben nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber es war, glaube ich, auch eine ganz schöne Zeit, die wir da einfach nur völliger Stille einfach diese Tiere beobachtet haben. Und das ist mir immer noch in Erinnerung, obwohl das jetzt gar kein spektakulärer Leopard war oder sowas. Das war einfach, man war mitten Teil der Natur.
Ja, ist wirklich besonders. Als nächstes würde ich gerne mit euch über Straßen und Straßenverhältnisse sprechen. Wir bieten in beiden Ländern Selbstfahrerreisen an, heißt, man ist im eigenen Mietwagen unterwegs und gibt sich dem hin, was kommt. Von Südafrika weiß ich, da ist das ein oder andere Pothole in der Straße. Das ist ein mittelgroßes Loch, da müsste man schon aufpassen. Wie sieht das aus mit Namibia? Lilly, fang doch mal an.
Also Namibia ist überwiegend auch nur auf Schotterpisten zu bereisen. Man hat ein paar Teerstraßen. Das kommt auch so ein bisschen, dass da noch ein bisschen was getan wird. Aber überwiegend ist man auf Schotter unterwegs. Die Straßen sind aber breit ausgebaut, sodass man jetzt ja trotzdem auf dem Schotter gut fahren kann. Man muss natürlich an der einen oder anderen Stelle mal ja, etwas langsamer fahren. Teilweise sind die Wege auch ein bisschen sandiger. Also auf längere Zeiten im Auto muss man sich in Namibia einstellen. Ich sage immer, der Weg ist das Ziel, weil die Landschaft halt so abwechslungsreich ist, dass es einem eigentlich gar nicht auffällt, dass man lange unterwegs war.
Tobias, wie sieht das aus in Südafrika?
Ja, ich habe diese Schlaglöcher jetzt gar nicht so als so wild empfunden. Das kommt natürlich immer darauf an, was man für eine Straße hat und wo man da gerade hinfährt. Grundsätzlich empfiehlt es sich auch, ein Auto mit größeren Reifen zu nehmen. Dann merkt man die kleineren Schlaglöcher schon mal nicht ganz so stark. Und bei den größeren muss man halt dann wirklich aufpassen und manchmal drumherum zirkeln. Was besonders ist, und das ist, glaube ich, fürs ganze südliche Afrika, man sollte da nicht im Dunkeln fahren. Weil die Erfahrung musste ich einmal machen. Da sind wir einfach in die Dunkelheit reingekommen. Und es war nichts ausgeleuchtet und es war auch noch bewölkt, sodass die Sterne nicht geleuchtet haben und der Mond nicht. Und das war eigentlich tiefe, schwarze Nacht und man hat so gut wie nichts gesehen. Das war sehr unangenehm. Also das sollte man vermeiden. Tagsüber, finde ich, ist das überhaupt gar kein Problem. Was ich auch meinen Kunden immer empfehle, nicht einfach irgendwo anhalten, sagen, ach, hier ist hübsch, hier laufe ich mal rum, hier mache ich mal einen kleinen Ausflug und lässt dann sein Auto da irgendwo stehen. Da sollte man einfach aus Sicherheitsgründen ein bisschen darauf achten, dass man da anhält, wo ein bisschen touristische Infrastruktur ist. An den schönen Orten ist das auch meistens der Fall. Da gibt es einen Parkplatz, der ist dann auch bewacht und da ist es dann auch überhaupt gar kein Problem, zwischendurch anzuhalten. Das fände ich noch wichtig zu erwähnen. Was mich am Anfang irgendwie verwirrt hat, waren zwei Sachen. Einmal eine Kreuzung mit 4 Stoppschildern. Da wusste ich erstmal nicht mit umzugehen. Ist aber ganz einfach. Wenn da 4 Stoppschilder gefahren stehen, dann hält jeder an. Und der zuerst an seinem Stoppschild fährt, der darf dann auch wieder losfahren. Und in der Reihenfolge geht es dann auch weiter. Und dann ist es eigentlich ein ganz, ganz gutes System. Und das andere waren die Ampeln, die auf der anderen Seite von der Kreuzung stehen. Da dachte ich auch erst, habe ich nicht ganz verstanden, wofür das gut ist. Aber eigentlich hat das nur den Hintergrund, dass man nicht so seinen Kopf in den Nacken legen muss und die Ampel viel besser erkennt, wenn man ganz vorne in der Reihe steht. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man da mitkriegen muss. Ja, und dann sollte man mit dem Linksverkehr natürlich am besten einen aufmerksamen Beifahrer haben, der einen am Anfang dann immer erinnert, links zu fahren und dass man dann einfach auf der richtigen Seite unterwegs ist. Auch bei Kreisverkehren ist das die ersten 1-2 Male eine kleine Herausforderung. Aber dann geht das relativ schnell.
Hm. Das ist vielleicht in Namibia ein bisschen einfacher, weil da gibt es nicht so viel Verkehr.
Aber trotzdem ist Linksverkehr.
Ja, ist auch Linksverkehr, aber man trifft halt wirklich auch manchmal über Stunden quasi keinen. Mhm. Wenn man dann mal stehen bleibt, dann merkt man schon, dass Leute kommen. Aber wenn man halt selber fährt, dann denkt man, da ist irgendwie keiner unterwegs.
Mhm. Habt ihr sonst noch irgendwelche Tipps, die man generell beim Autofahren im südlichen Afrika beachten sollte? Also, ne, zum Teil, also nicht in Dunkelheit fahren. Wie sieht das aus beispielsweise mit Tanken? Muss ich da irgendwas Besonderes beachten? Wie verhalte ich mich bei einer Panne? Irgendwelche?
Naja, also wenn man längere Strecken unterwegs ist, auch vielleicht durch die Halbwüste, wo man jetzt nicht genau weiß, wo die nächste Tankstelle ist, sollte man einfach sehen, dass man das Auto halt voll tankt, wenn eine Tankstelle ist und man ein paar hundert Kilometer vor sich hat, dass man da nicht auf den letzten Drücker fährt. Wenn man wirklich eine Panne haben sollte, dann haben unsere Mietwagenfirmen immer eine Hotline und können dann auch relativ schnell Abhilfe schaffen. Und ich habe selber mal die Erfahrung gemacht, da waren wir noch sehr jung mit ein paar jungen Leuten unterwegs in strömendem Regen und dann hatte völlig vergessen zu tanken und auf einmal ist dieser VW-Bus liegen geblieben und wir standen da am Parkplatz und es hat geschüttet ohne Ende und wir waren natürlich relativ Neulinge und hatten dann ein bisschen Angst, was passiert jetzt, wer kommt jetzt hier und es haben, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit 3 oder 4 Autos angehalten, die alle helfen wollten. Und das waren auch ganz unterschiedliche Leute. Und einer hat dann da ein Ferienhaus in der Nähe gehabt und hat dann da von seinem Boot irgendwie was abgezapft und hat uns da geholfen. Also das war überhaupt kein Problem. Oder wir hatten mal in Namibia einen Fall, dass ein Kunde wirklich auch einen schlimmen Unfall hatte. Dem ist zum Glück nichts passiert, aber das Auto war ziemlich Schrott. Und der saß dann halt wirklich mitten in der Wüste. Und wie Lilly schon sagte, stundenlang kommt keiner oder kann passieren, dass keiner kommt. Dann habe ich mich direkt ans Telefon gehängt und die nächstgelegene Unterkunft angerufen. Und dann sind die Gastgeber dahin und haben den Kunden erstmal ein bisschen Beistand geleistet, ein bisschen Wasser mitgenommen. Und dann hatten die da eine gute Zeit und haben dann da gewartet, bis der Pannenservice kam und die ein neues Auto gebracht hat. Also die sind alle sehr hilfsbereit und wir sind da wirklich gut vernetzt. Und wenn da wirklich was ist, dann wird einem auch schnell geholfen.
Okay. Wir nähern uns dem Abschluss des Gesprächs und möchten das Fernweh doch noch ein bisschen anheizen. Was sind eure Happy Places? Habt ihr irgendwo so einen Ort in Namibia oder in Südafrika, wo ihr sagt, boah, da würde ich jedes Mal ungefragt wieder hinfahren?
Also bei mir ist es zum einen die Lodge, die ich eben schon kurz beschrieben habe, oben im Nordosten. Mit diesen Chalets oder diesen Zelten, die auf Stelzen stehen, von wo man direkt auf den Fluss gucken kann. Aber auch eine Lodge am Waterberg, da ist irgendwie beim ersten Besuch auf der Dienstreise damals ein Stück von meinem Herz geblieben. Und seitdem war ich ein paar Mal da und jedes Mal ist es irgendwie wieder besonders und schön. Aber ansonsten fast würde ich schon sagen Windhoek Flughafen. Der ist zwar nicht besonders schön oder groß, aber irgendwie, wenn man da ankommt, dann weiß ich ja schon, jetzt kommt Namibia, so, ich bin da. Und irgendwie, ja, da kriege ich schon ganz wohlige Gefühle, wenn ich daran denke, dass ich noch mal hin könnte.
Das geht mir mit Johannesburg im Flughafen. Wenn ich da lande, habe ich immer das Gefühl, ich bin irgendwie zu Hause angekommen. Und das ist ein gutes Gefühl, einfach anzukommen. Meine besondere Lodge ist eigentlich in KwaZulu-Natal. Das ist ein privater Park. Die Lodge ist mit 7 Zimmern an so einer Abbruchkante aufgereiht und man guckt dann in die Ferne, ungefähr 30 Kilometer, wo nichts ist, nur Busch und unten ein ausgetrocknetes Flussbett und ab und zu laufen da mal unten Tiere durch. Das ist eigentlich so mein Platz, wo ich jetzt auch gerne wäre.
Ja, wir träumen uns irgendwo hin. So, wenn ich mich jetzt aber nicht entscheiden kann, wie sieht das aus? Verbinde ich beide Länder?
Musst du 2 Reisen machen. Also man kann das Land verbinden oder beide Länder verbinden. Dann hat man eben Kapstadt, ein paar Stationen von da aus nördlich und dann den Grenzübertritt und den Süden von Namibia. Man muss halt wissen, da sind ein paar weite Strecken, die kommen. Was sehr lohnenswert ist, ist dann der Fish River Canyon in Namibia und der Nordosten, Nordwesten von Südafrika ist bestimmt auch ganz lohnenswert. Ansonsten ist auch jedes Land für sich eine eigene Reise wert.
Also ich würde auch mich entscheiden, würde sagen, entweder Namibia oder Südafrika, weil beide Länder einfach so groß sind, dass man die einfach auch für sich machen kann. Und man darf nicht unterschätzen, dass gerade bei der ersten Reise hinterhin so viele Eindrücke auf einen zukommen, dass man die auch irgendwie verarbeiten muss. Und wenn man da jetzt noch mit 2 verschiedenen Ländern dann arbeitet, mit Grenzübergang und so, das überfordert den einen oder anderen. Deshalb meine Empfehlung ganz klar, sich erstmal auf ein Land beschränken und vielleicht bei der zweiten oder dritten Reise die beiden Länder nochmal miteinander zu verbinden, um dann halt in Namibia wirklich den Süden nochmal intensiv zu machen und in Südafrika diese Westküste, die man sonst auch nicht unbedingt bei der ersten Südafrika-Reise sich schon direkt anguckt. Mhm. Und Kapstadt geht immer.
Das stimmt. Ja. Super. Ich danke euch. Wir packen einfach mal so die klassische Einsteigerreise für beide Länder jeweils einzeln in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, könnt ihr bei uns gerne einen Termin buchen zum Gespräch. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, ob Namibia oder Südafrika, wird euch da auf jeden Fall auch weitergeholfen. Danke, dass ihr beiden da wart und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Danke, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.